finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
Generell, wir sind auch zu allen anderen Hotelgästen sehr transparent und informieren proaktiv darüber, dass bei uns gerade Arbeiten stattfinden. Und nicht jede Renovierungsarbeit kann geräuschlos sozusagen über die Bühne gehen. Ich finde das immer einfach nur richtig wichtig und fair, dass man darüber einfach informiert. Und logischerweise dann auch, wenn wir einen so besonderen Dauergast haben, dann weiß er auch, zu welcher Zeit passiert was.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. In Hamburg gibt es viele schöne Hotels, sehr viele Hotels. Aber wenn man ehrlich ist, gibt es 4 richtig berühmte. Und davon sind wiederum 2 sehr berühmt, die sich über Jahre einen Zweikampf geliefert haben, wer denn das beste Hotel in Hamburg ist. Das ist einerseits das Hotel Atlantik an der Alster und das ist andererseits das 4 Jahreszeiten ebenfalls an der Alster. Und dazu kommt dann noch das Fontenay, ein bisschen jünger, das kennen viele, weil es dem Hamburger Unternehmer Klaus-Michael Kühne gehört. Und das Grand Elysée, das kennen auch viele, auch ein 5-Sterne-Hotel. Das liegt so ein bisschen gar nicht so weit von der Alster entfernt, die anderen 3 alle direkt an der Alster. Das kennen auch viele, das Grand Elysée, weil es Eugen Block gehört. So, und warum erzähle ich das? Ich habe heute jemanden zu Gast, dem etwas gelungen ist. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon jemandem gelungen ist, von diesen 4 Hotels nämlich 2 geleitet zu haben. Wobei man sagen muss, geleitet ist falsch, zu haben ist falsch, weil 1 hat er geleitet und 1 leitet er immer noch. Er war sehr lange, sehr lange Chef, Direktor und dann auch Vorstand des Grand Elysée bei Eugen Block. Ich betone das deshalb, weil Eugen Block eine Zeit lang die Eigenart hatte, seine Direktoren eigentlich so jährlich auszuwechseln. Das war bei ihm gar nicht so. Und am Ende ist er gegangen, um nämlich Direktor des Hotel Atlantiks zu werden. Und das Interessante ist, dass Menschen, die sich damit besser auskennen als ich, sagen, sein Wechsel vom Elysée zum Atlantik war der Beginn des Wiederauferstehens, des Comebacks des Hotel Atlantiks, das früher oder später sich wieder in das alte Duell mit den 4 Jahreszeiten begeben wird. Über all das wollen wir sprechen, natürlich auch, wie es ist, der Hoteldirektor von Udo Lindenberg zu sein. Da kommt er nicht drum rum. Ich freue mich sehr, dass André Vedovelli heute zu Gast ist. Lieber André, toll, dass das geklappt hat. Und bevor wir in die Details gehen, musst du aber eigentlich mal erzählen, weil das habe ich nicht so richtig gefunden. Was hast du eigentlich vor diesen Zeiten im Grand Elysée? Da warst du, glaube ich, 7 Jahre insgesamt, stimmt das?
Richtig, ja, genau.
Und jetzt im Atlantik auch schon seit jetzt...
Im August werden es 4 Jahre.
Im August werden es 4 Jahre. Wo warst du davor?
Ja.
Also wie hat diese sehr erstaunliche Karriere bei einem, der jetzt, wie alt bist du jetzt?
Ich werde im nächsten Monat 46
Jahre. 46, also noch sehr jung für einen Hoteldirektor. Wie hat das begonnen?
Ja, Lars, vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr über unseren Austausch. Und ja, wie hat meine Karriere begonnen? Ich bin in Münster in Nordrhein-Westfalen geboren und habe eigentlich seit meiner ganz frühen Jugend immer diesen Wunsch gehabt, eines Tages in die Hotellerie zu gehen.
Warum?
Ich war 12 und wir waren mit meiner Familie, meiner Schwester und meinen Eltern, waren wir im Urlaub auf Mallorca und ich bin dann irgendwann Mitte des Urlaubs mal zu meiner Mama gelaufen und habe gesagt, Mama, ich möchte später mal im Hotel arbeiten. Und meine Eltern haben immer unterstützt in all dem, was ich mir überlegt habe und so vorgenommen habe. Und so kam es dann.
Aber was ist da passiert auf Mallorca mit 12? Du hast die, ja, was?
Ich fand das Hotelleben einfach unfassbar spannend. Diese Dynamik, die Atmosphäre, die in einem solchen Hotel herrscht. Und was ich dann ja auch immer wieder gerne gemacht habe, wenn meine Großmutter Geburtstag gefeiert hat, habe ich da Service gemacht. Die hat immer ihre Freundin eingeladen und ich habe mich dann um meine Großmutter und ihre Freundin gekümmert, dass sie schnell, leicht beschwingt waren und eine gute Zeit hatten. Und ich fand das einfach grandios und großartig. Und so kam es dann auch, dass ich mit 18 Jahren in Münster in einem Catering-Unternehmen neben der Schule gejobbt habe und da einfach gemerkt habe, das ist meine absolute Leidenschaft, da gehe ich drin auf und das bereitet mir ganz viel Freude. Und dann habe ich mich deutschlandweit damals beworben. Ich war ein bisschen länger in der Schule als andere und dann habe ich noch meinen Zivildienst gemacht.
Das ist interessant, du warst länger in der Schule als andere, weil du bestimmte Klassen nochmal machen musstest.
Ja, richtig.
Weil das ist so interessant, dass es so viele gibt, die in diesem Podcast, der Entscheider treffen Heider heißt, sind, die dann immer wieder erzählen, dass sie in der Schule gar nicht so dolle waren.
Ja.
Das ist ein gutes Zeichen für viele, die es nicht sind. Das hat nichts, man kann damit nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf das ziehen, was dann kommt im Leben.
Ja, das stimmt. Und hat halt in der Schule zweimal nicht so gepasst.
Okay.
Aber trotzdem das Ziel niemals aus den Augen verloren. Und dann, wie gesagt, noch in der Seniorenresidenz in Münster, dann meinen Zivildienst gemacht. Mhm. Ja, und dann habe ich mich, glaube ich, in 17 Hotels deutschlandweit beworben. Es ist dann damals schon Hamburg geworden, damals das Élysée, das kleine Élysée.
Ah, das wusste ich nicht. Mhm. Ja, okay.
Ich habe meine Ausbildung im Élysée gemacht. Ja. Damals hatte es 305 Zimmer oder 310 Zimmer. Da gab es aber schon die ganzen Erweiterungspläne. Und dann war ich 2,5 Jahre dort, habe Hotelfachmann gelernt. Und danach ging es für mich dann sozusagen los. Ich war dann ja schon ein bisschen älter, als ich ausgelernt habe, war ich dann, das war 2005 im Januar, also ich war 24 und dann habe ich mich auch wieder beworben und dann bin ich nach München gegangen, ins Hotel für Jahreszeiten Kempinski an der Maximilianstraße, war dort 3 Jahre dort und habe in unterschiedlichen Positionen dort gearbeitet, nebenher noch ein Studium gemacht zum Hotelbetriebswirt, berufsbegleitend. Und als ich das abgeschlossen habe, habe ich gesagt, so jetzt ist es soweit, jetzt muss ich die Welt bereisen und die Welt sehen. Und dann ist der erste Schritt ins Ausland gegangen und dann bin ich nach Abu Dhabi gewechselt, ins Emirates Palace. Das wurde damals noch von Kempinski gemanagt und war dort dann auch 2 Jahre als Guest Relations Manager tätig. Hatte ein Riesenteam unter mir, 30 Damen und Herren, die sich um das Wohlergehen der Gäste gekümmert haben. 10 Doormen waren bei mir mit im Team und dann hatte ich noch 3 Herren, die arabischen Kaffee zubereitet haben und den dann den eincheckenden Gästen serviert haben. Spektakuläre Zeit, ja. Und dann ging es für mich ein bisschen weiter, eben über die Zeit mit Kempinski. Dann war ich noch 2,5 Jahre in Peking. Von dort aus ging es knappe 2 Jahre nach Moskau.
Immer schon mit der Idee dann zu sagen, eines Tages wirst du Hoteldirektor?
Ja.
Ja, okay. Ja,
das war eigentlich immer mein
Ziel. War von Anfang an dein Ziel?
Ja, okay. Ja. Das war immer das Ziel. Das war so das, worauf ich hingearbeitet habe.
Das heißt, du hast den Lebenslauf so ein bisschen so angepasst, dass alles dabei ist. Ne? Also das glaube ich, wenn man das werden will, dann muss man im Ausland gewesen sein, wenn man dann an verschiedenen Kontinenten war, bei großen Namen, das hilft. Also wenn man dann sagen kann, Abu Dhabi, Peking, Moskau, ist was anderes als Husum.
Nein, das würde ich gar nicht so werten sagen. Okay. Also mir hat es natürlich geholfen, auch für mich selber persönlich, weil es einfach eine unfassbar spannende und lehrreiche Zeit war, einfach auch die vielen Kulturen kennenlernen zu dürfen, die vielen einmaligen Menschen, die man getroffen hat. Das hat mich selber einfach unheimlich weiterentwickelt und mir sehr, sehr viel gegeben. Und auch jetzt, wenn man ab und an nochmal verreist und aus früheren Zeiten noch Kolleginnen oder Kollegen trifft, ist das wirklich unfassbar schön. Und ich glaube, jeder und jeder, der in der Hotellerie Karriere machen möchte und diesen Wunsch hat, da ist es meiner Meinung nach egal, ob das über Husum, Büsum, Hamburg, sonst was führt, weil es kommt auf die Leidenschaft an und die kann ich in jeder Stadt, an jedem Ort auf jeden Fall auch
aufbringen. Aber man muss schon wechseln, wenn man jung ist? Oder man sollte wechseln, wenn man jung ist? Hilft das?
Es empfiehlt sich. Ich sag ganz häufig, wir haben ja auch bei uns im Hotel Atlantik haben wir auch 40 Auszubildende. Bei uns nennen wir sie gerne Talente. Und es kommt ganz häufig die Frage, was ist denn der richtige Weg? Was ist der falsche Weg? Und ich sage immer, die gibt es nicht. Es gibt nur deinen eigenen Weg und den musst du gehen. Und ich hatte für mich selbst immer so dieses Credo oder versucht, egal wo ich bin und egal wie gut oder mal auch vielleicht nicht so gut es mir gefällt, ein Jahr sollte ich immer durchhalten. Das war so das, was ich für mich...
Weil das macht es ja jetzt auf der anderen Seite für dich auch schwierig. Also wenn man mal guckt hier beim Hamburger Abendblatt, haben wir nur eine Fluktuation von vielleicht 1%. Darüber lacht ihr natürlich, ne? Also in der, was ist normal in der Gastronomie? 20-30%?
Ja, schon eher höher als niedriger, als ich denke.
Das heißt, du musst permanent praktisch so ein Drittel bis zur Hälfte der Leute wieder innerhalb eines Jahres auswechseln. Ja.
Bei uns ist es glücklicherweise etwas weniger. Wir sind so im Bereich der niedrigstelligen 20%. Wir haben eine durchschnittliche Betriebsfähigkeit, die liegt knapp bei 8 Jahren. Das ist sehr, sehr gut. Auch die Übernahmequote unserer Talente liegt bei circa 60-65%. Das sind alles Top-Werte. Aber ja, da wo junge Menschen auch arbeiten und ihre Karriere starten wollen, da ist es dann normal, dass nach der Ausbildung man vielleicht noch ein Jahr bleibt, vielleicht 2 Jahre, aber dann will man auch sehen, was hat diese wundervolle Welt der Hotellerie und Gastronomie noch zu bieten.
Ach, wenn man das so hört, ich muss zugeben, ich habe auch immer davon geträumt, ich liebe es, in Hotel zu sein, der Zug ist abgefahren leider. Hast du den Kontakt zum Élysée immer gehalten oder wie ist es dann dazu gekommen, dass du, der beim Élysée angefangen hast, dann eines Tages zum Élysée wieder zurückgegangen bist?
Mit verschiedenen Leuten bleibt man in Kontakt. Okay. Ja, und das ist auch das, was ich den jungen Menschen von heute immer wieder mitgebe. Baut frühzeitig euer Netzwerk auf und aus, weil das ist wirklich entscheidend, die Kontakte im Telefon zu haben, mal schnell jemanden anzurufen, nach Rat zu fragen oder gibt es jemanden, den man kennt, der einen kennt, der einen kennt. Das hilft in unserer Branche einfach sehr. Und es gab im Élysée tatsächlich noch ein paar Leute, die ich gut kannte oder die auch, wo wir gemeinsame Zeiten hatten, die jetzt dann in dem Moment, aber als es für mich wieder aktuell wurde, nicht mehr im Élysée gearbeitet hatten, aber dann auch wieder Kontakte hatten. Und es war September 2014. Jordanien war ein bisschen herausfordernd. Also eigentlich wäre es die schönste Zeit meines Lebens gewesen, weil unser erster Sohn auch dort geboren ist. Und die Jordanier selbst, die wir hier kennengelernt haben, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren großartige Menschen. Fantastische Kultur, fantastisches Land. Gab ein paar andere Herausforderungen, deswegen habe ich gesagt, ein Jahr ziehe ich durch, aber ich muss mich auf jeden Fall schon vorbereiten.
Warst du da schon Direktor?
Stellvertretender Hoteldirektor.
Das heißt, der erste richtige Direktor, der erste Direktor war dann das Élysée tatsächlich.
Genau.
Das ist irre, weil... Ja. Und dann, wie lief das? Eines Tages klingelt das Telefon und Eugen Block oder Stefan von Bülow, der damals den Laden, einer von beiden war dran?
In der Tat hat mich Eugen Block angerufen.
Okay.
Ja, ich habe die Bewerbungsunterlagen dann geschickt und dann gab es ein bisschen E-Mail-Austausch, dazwischen lagen dann die Feiertage und irgendwann guckte ich so und sah nur eine Hamburger Nummer, bin dran gegangen und dann war Eugen Block am Telefon.
Und hat dich nicht, du hast es ja verfolgt, hat dich das einerseits das Angebot natürlich gereizt, das ahne ich. Gerade wenn man das Hotel ist, wo man angefangen hat, ist natürlich so ein bisschen wie bei mir. Also ich habe beim Abendblatt auch angefangen und dann plötzlich eines Tages kam das Angebot, Chefredakteur zu werden. Dazwischen lagen viele Jahre. Und trotzdem hast du kurz gezuckt und hast gesagt, Moment, das ist das Hotel mit einem Eigentümer, der dazu neigt, Hoteldirektoren sehr, sehr schnell wieder auszutauschen. Und wenn ich da hingehe, vielleicht ist in einem Jahr schon wieder Schluss. War ja bei dir ganz anders, konntest du aber ja nicht ahnen. Wenn man sich sozusagen die Tradition des Élysée anguckt, war eigentlich klar, du hättest da 1,5 Jahre bleiben können. Also im Schnitt, oder?
Ja, da gab es Zeiten, da war das so. Ich bin aber ganz ehrlich, das hat in meiner Entscheidung keine Rolle gespielt. Also für mich ging es eher darum, diese Möglichkeit zu haben, dort, wo meine Karriere angefangen hat, dort noch einmal hin zurückzukehren, in dann eine Position, wo ich Verantwortung übernehmen darf. Das war das, was mich so unglaublich.
Du warst gleich Direktor, hat. Ne?
Von Nein, ich war stellvertretender Direktor.
Okay. Genau. Okay, dann stelle sich die Frage gleich. Dann war meine Frage Quatsch. Genau.
Es hätte ja sein können, dass das vielleicht dann die Entwicklung war. Und auch da hatte ich das große Glück, dass ich nach 6 Monaten dann befördert wurde und dann mit 35 dann das Grand Élysée als Hoteldirektor übernehmen.
Und du hast es vorhin gesagt, als du da anfingst, war das so 300, 350 Betten. Heute reden wir über?
510 Zimmer.
510 Zimmer. Und, also Zimmer, genau.
Zimmer.
Richtig. 510 Zimmer. Also schon eines der großen, eines der erfolgreichen, wie gesagt, eines der Top 4. Wir kommen gleich noch dazu, warum Atlantik und 4 Jahreszeiten aus Tradition, aus geschichtlichen Gründen noch eine Nummer größer sind. Und dann gelang dir was, und da würde ich gerne wissen, wie du das gemacht hast, dir gelang etwas, was in der Zusammenarbeit mit Eugen Block Wer Eugen Block kennt, weiß, das ist halt ein Unternehmer mit großer Leidenschaft, der das alles von null aufgebaut hat, der aber auch Schwierigkeiten hat, das kann man glaube ich so sagen, das habe ich ihm auch schon mal im persönlichen Gespräch so gesagt, loszulassen. So. Und du hast aber geschafft, mit diesem Menschen, mit dem, wo viele sagen, ich halte das 1,5 Jahre aus, 7 Jahre am Ende.
Ja.
Was ist da, was war bei dir anders?
Das ist schwer zu sagen, weil dann würde ich ja irgendwie darüber mutmaßen, was vielleicht meine Vorgängerinnen und Vorgänger gemacht haben. Gab vielleicht so ein paar Leitplanken, an die ich mich einfach für mich selber gehalten habe und die ich auch nie in Frage gestellt habe. Ihm gehört das Hotel. Mhm. Er ist sehr involviert in operative Abläufe. Er ist sehr kreativ, hat viele Ideen, bringt die mit vor. Aber ich habe eben genauso versucht, meine Ideen und meine Visionen genauso mit ihm zu teilen und auch diese umzusetzen. Und manche Dinge haben wir uns schnell auf was verständigen können. Manche Dinge habe ich dann in die imaginäre Schublade getan und konnte sie dann ein paar Monate später wieder rausholen. Und ich glaube, was für mich im Leben immer ganz, ganz entscheidend ist, war und ist, ich sage den Menschen das, was sie hören müssen und nicht das, was sie hören wollen. Und ich bin immer ehrlich. Und wenn wir uns aber auf irgendwas verständigt haben, wo ich aber vielleicht Zweifel hatte, habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt und ich vertrete das nach außen auch. Aber wenn wir merken, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist, dann reden wir nochmal. Und so hat das eigentlich prima funktioniert.
So gut funktioniert, dass sie ja alles getan haben, um dich zu halten, sonst hätten sie nicht nach 5 Jahren, glaube ich, gesagt, Herr Viduvelli, Sie werden jetzt nicht nur Direktor, sondern Vorstand. Das ist mit Sicherheit auch dann noch besser bezahlt als Direktor. Und trotzdem hat das, wie ich sagen, nichts genutzt. Wie kam es zum Kontakt mit dem Atlantik? Wie läuft sowas? Dann kommt dann irgendwann ein Anruf vom dortigen Eigentümer. Das läuft über sowas über Headhunter. Wie bist du ans Atlantik gekommen?
Ja, bei mir kam es tatsächlich über eine Headhunterin, die mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich mir einen Wechsel innerhalb Hamburgs vorstellen kann. Dann, klar, hat man sich miteinander ausgetauscht, weil das passiert in der Regel das ein oder andere Mal, dass man von Headhuntern kontaktiert wird. Aber eben, wie du es ja auch schon richtig gesagt hast, das Élysée ist ja nach wie vor Deutschlands größtes privat geführtes Fünf-Sterne-Hotel. Also tauscht man das ja nicht für irgendetwas ein. Und als ich dann gesagt habe, ja, ein Interesse wäre da, eben nach 7 Jahren Corona und vielleicht für mich selber, für meine Karriere auch nochmal neu.
Weil 7 Jahre auch für einen Direktor eine irre lange Zeit ist.
Ne? Ist schon lange
Zeit. Ja.
War ich halt offen. Und dann,
wobei du ja, das ist ja immer das Interessante, wenn man so einen Anruf von einem Headhunter kriegt, du wusstest ja jetzt nicht, was ist, du ahntest, dass es nicht um das Ibis geht, aber du wusstest ja erstmal nicht, eigentlich, wir haben es gerade gesagt, kommt dann ja nur in Frage ein von den anderen 4 Großen. Also, oder?
Und ja.
Selbst sowas wie nichts gegen das Luizi Jakob oder so, aber das wäre nicht in Frage gekommen.
In dem Fall für mich nicht, nein. Also man hat dann schon klare Vorstellungen. Ja, und als dann eben kam, ja, es wäre das Atlantik, dann habe ich gesagt, okay, gut, alles klar. Dann habe ich mit meiner Frau nochmal gesprochen. Ich sage, du, was meinst du? Und er sagt, ja, ganz klar, machen.
Aber warum? Also das ist interessant, klar machen. Weil ich habe es gerade gesagt, das Atlantik und das 4-Jahres-Zeiten, das war über viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte war das so, was ist das beste Hotel an diesem Platz? Und dann muss man sagen, irgendwann ist es abgerissen, weil wir kommen gleich dazu, weil das Atlantik, ja, man hat das Gefühl, es wurde nicht mehr viel gemacht im Atlantik. Es gehört dann auch eine Zeit lang zu Kempinski, ne, richtig? Mhm. Also wurde nicht mehr viel gemacht und das 4-Jahres-Zeiten zog vorbei und ist, glaube ich, jetzt im 4. oder 5. Jahr immer das beste Hotel Deutschlands. Mit Ingo C. Peters, der, glaube ich, 25 Jahre jetzt da ist, Hoteldirektor und so. Und das Atlantik war so ein bisschen, ach, die Leute haben sich über den schlimmen Teppich unterhalten und ist runtergekommen. Und die Gastronomie, man kann da nicht essen, es ist alles ganz furchtbar. Also, als du dahin kamst, war das jetzt, sag mal, keine Perle mehr. Also es war, Sanierungsfall wäre auch zu viel gesagt, weil ein großes Unternehmen, letztendlich der Gründer von Asklepios dahinter steckt. Aber was hat dich daran, oder war es gerade das, was dich gereizt hat?
Es waren definitiv auch die Perspektiven, was die Pläne sind für das Hotel Atlantik im Bereich der Zimmerrenovierung, die öffentlichen Bereiche. Das wurde dann ja schon alles
Es ging schon erneuert. Los allmählich, genau.
Genau, Dr. Große-Breumann oder Familie Große-Breumann hat da ja schon sehr, sehr viel investiert.
Das ist der Gründer von Asklepios, genau.
Genau, und hat sehr schöne Veränderungen auch schon vorgenommen, Veränderungen, die sehr, sehr sichtbar waren und wo man genau schon wusste, okay, das geht jetzt in eine Richtung, genau das, was du schon sagtest, wieder hin an die Spitze. Und ja, im Vorstellungsgespräch kamen eben all diese Themen dann nochmal zur Sprache, was man plant und wohin man auch möchte. Und das war natürlich einmalig, da mitwirken zu dürfen und eben ein solches Haus leiten zu dürfen.
Aber auch so mit der Zielstellung, wir wollen wieder auf das alte Duell mit dem Vierjahreszeiten hin,
Ja, ganz genau.
Also perspektivisch, ganz in Ruhe, richtig. Dauert ein bisschen und
genau.
So.
Genau. Absolut. Okay. Und wie gesagt, das, was jetzt alles schon geplant ist und auch schon, wo die ersten Dinge umgesetzt werden konnten, das war das, was mich einfach so gereizt hat. Und ja, es ist eben das Atlantik und es gibt wenige Hotels auf der Welt, die brauchen nichts anderes. Die Marke ist Atlantik und egal, wie man das sagt, man kann etwas damit assoziieren.
Und man muss ja auch sagen, ich habe mir mal, was man ja als Hamburger eigentlich nicht tut, mal die Zimmer und so angeguckt, die man als Hamburger ja in der Regel nicht kennt. Das ist wunderschön. Also das sind wunderschöne Zimmer, gerade die renovierten Zimmer, obwohl die Zimmer schon seit langem renoviert worden und neu sind. Mich würde jetzt interessieren, bevor wir gleich tief ins Atlantik einsteigen, in den Atlantik, dann bist du da weggegangen und wusstest ja, jetzt muss ich Eugen Block bei Eugen Block kündigen. Also eine Situation, die so häufig gar nicht ist bei Eugen Block. Wie war das Gespräch?
Meine Kündigung habe ich damals an den Holdingchef Stefan von Bülow abgegeben, persönlich. Genauso wie die ganze andere Zeit auch war. Fair, auf Augenhöhe, transparent.
Und hat Eugen Block nicht gesagt, aber Herr Bedovelli, Sie gehören doch zur Familie. Überlegen Sie sich das gut.
Das kam so nicht, nein. Also okay. Es war ein guter Austausch und ich glaube, es ist halt, was wir auch gerade ja schon mal hatten, natürlich gibt es tolle Beispiele wie Ingo C. Peters, der seit über 25 Jahren das Hotel für Jahreszeiten mitgestaltet und ja, die beiden sind nicht voneinander sozusagen wegzudenken. 7 Jahre waren für mich unheimlich toll. Ich durfte ganz viel dort machen. Ich durfte sehr, sehr viel lernen. Wir haben gemeinsam großartige Erfolge gefeiert. Wir hatten eine Zeit Corona, die auch sehr prägend war, sehr, sehr anstrengend auch war und gerade eben mental auch, weil ich war ja dann mitverantwortlich für all die Mitarbeitenden im Élysée. Und nein, wir haben das wirklich wunderbar professionell beendet und so viel kann ich sagen, Herr Block hat einmal dann zu mir gesagt, Herr Vedovelli, Sie gehen als Freund.
Das
fand ich sehr schön.
Das ist sehr schön. Und dann gehst du ins Hotel Atlantik rüber und die Frage, die sich natürlich jetzt allen stellt, hat man das erste Gespräch mit Udo Lindenberg dann als neuer Direktor? Muss man für die, vielleicht die wenigen, die es nicht wissen, ist Udo Lindenberg ist der einzige Dauergast im Hotel Atlantik. Übrigens, was viele immer unterschätzen, nicht unter dem Dach, sondern, sagen wir mal, irgendwo mittendrin. Man kommt auch nicht, ich sage auch nicht wo, so, wenn man, also man staunt immer, dass es eigentlich so ein Eingang ist, der relativ unspektakulär ist. Und wenn man da in dieser, man redet, oh, da hat eine riesen Suite und was ist so, Präsidentensuite und so. Wie würde man dieses, es ist ein größeres Zimmer, also ein größeres Ensemble von Räumen, aber das ist schon so eine Mischung, ne? Es ist eine Mischung aus Wohnbereich, aus Lager von seinen ganzen, was er so malt, als Werkstatt. Also es ist, ohne dass du jetzt zu viel sagen musst, weil das gehört sich ja nicht, es ist jetzt gar nicht so spektakulär. Ne? Also es ist schon so wie jemand, der da wohnt. Das ist jetzt, ich glaube, diese Räume, die er hat, halten mit den Räumen, die es sonst im Atlantik gibt, eigentlich von der Eleganz und so jetzt nicht unbedingt mit. Das ist schon auch viel Arbeitsbereich.
Er hat den Bereich sich so erschaffen, dass er sich richtig wohlfühlt. Genau. Und ich glaube, das ist das, worauf es am Ende des Tages auch
ankommt. Aber wie schnell war das? Also wie schnell war klar, der neue Direktor geht einmal zu Udo Lindenberg und sagt, ich bin der neue Direktor?
Als ich angefangen habe, das war der 22. August 2022, habe ich dann nach ein paar Tagen, also ich hatte erst Übergabe, dann noch mit dem vorherigen Direktor und dann habe ich ihm eine Karte geschrieben und habe ihn adressiert, dass ich jetzt da bin und der neue Direktor und es mich sehr freuen würde, wenn er einen Moment Zeit hätte, dass ich mich persönlich vorstellen kann. Und dann war es ganz lustig, es war ein Sonntag und ich war im Hotel und ich kam gerade von der Etage runter und er stand an der Rezeption. Und dann haben wir uns kurz unterhalten.
Ja. Das war's?
Das war's.
Und jetzt, wie ist der Kontakt jetzt so? Mal
mal ein guter Kontakt und er sagt ja selber, er ist Teil der Familie und das sehen wir bei uns im Atlantik auch so. Wir sind wahnsinnig froh, dass er bei uns ist. Jeder ist wirklich da, achtet darauf, dass es ihm gut geht und dass er sich wohlfühlt und ich bin für Herrn Lindenberg da, wenn er mich braucht.
Aber nicht Herr, du sagst nicht Herr Lindenberg.
Nein, ich darf Udo sagen.
Ich weiß noch, dass ich war dabei, als er Peter Tschentscher kennenlernte, den Hamburger Bürgermeister, und der dann auch irgendwie immer sagte, Herr Lindenberg hier, Herr Lindenberg da, und dann sagt, Herr Lindenberg, da drehe ich mich immer um, weiß ich gar nicht, wer gemeint ist. Also man sagt Udo zu ihm. Wie wichtig ist Udo fürs Atlantik?
Ja, er gehört zum Atlantik und wie gesagt, dass er sich einfach wohlfühlt, dass er seine Zeit dort genießt, auch das alles, was er für das Atlantik macht und dass wir teilweise in Liedtexten vorkommen und dass er auch so immer positiv über uns spricht, das ist natürlich ganz, ganz besonders.
Und es kommen viele bekannte, prominente Menschen, die sich bei ihm, mit ihm treffen, weil er empfängt ja sehr viel bei sich und so, also das heißt, er lockt auch interessante Leute an, ne?
Da es sein Zuhause ist und er natürlich sich auch privat mit Menschen trifft, kommen viele Menschen auch zu uns, zu ihm ins Atlantik.
Als es jetzt losging mit den Bauarbeiten, also muss man für wissen, dass Atlantik letztlich baut dir ganz viel neu im laufenden Betrieb, nicht unbedingt am Haupthaus, sondern sozusagen, oder auch, aber vor allen Dingen daneben, ne? Sprechen wir gleich noch ausführlich drüber. Sagt man dann, Udo, pass auf, jetzt wird immer ein bisschen lauter und jetzt wird hier gebaut und so, da gehst du kurz zu ihm hin, hast ihm das vorgestellt, was da passiert? Ja.
Ja, generell, wir sind auch zu allen anderen Hotelgästen sehr transparent und informieren proaktiv darüber, dass bei uns gerade Arbeiten stattfinden und nicht jede Renovierungsarbeit kann geräuschlos sozusagen über die Bühne gehen. Ich finde das immer einfach nur richtig wichtig und fair, dass man darüber einfach informiert. Und logischerweise dann auch, wenn wir einen so besonderen Dauergast haben, dann weiß er auch, zu welcher Zeit passiert was und wann müssten wir gegebenenfalls mal schauen, dass...
Aber die Frage ist, gab er zwischendurch, dass er ausziehen, die Frage stellte sich nicht, ne? Er musste nicht. Ne? Das war, muss Udo Lindenberg ausziehen? Nein, macht er nicht. Was plant ihr zum, könnt ihr nicht sagen, was ihr zum Geburtstag plant? Er ist ja sowieso nicht da. Insofern ist es irgendwie, das weiß ich, er ist in der Südsee an seinem 80. Geburtstag. Was ihr macht, und das ist verrückt, und das müsst ihr uns mal erklären, kann man das so sagen, dass ihr neben dem Atlantik ein neues Hotel baut?
Richtig, ganz genau. Also wir haben viele Projekte, die sich jetzt im Prinzip in den nächsten 2 Jahren realisieren werden.
Das heißt, nochmal sagen, also Ende 2027 ist alles soweit fertig?
Zweites Quartal 28,
okay.
Da sind wir jetzt.
Okay.
Das Erste, was wir jetzt schon abgeschlossen haben vor einer Woche, ist, dass wir 113 Zimmer von unseren 221 Zimmern bereits vollumfänglich modernisiert und renoviert haben.
Okay.
Das ist jetzt schon abgeschlossen, auch alles im laufenden Betrieb. Wir haben so eine vertikale Trennung des Hauses vorgenommen, haben auf allen Etagen parallel gearbeitet. Das sorgt dafür, dass die Geräuschemission sozusagen sehr, sehr gering gehalten wird. Das ist uns jetzt schon geglückt. Jetzt haben wir dann bis Anfang Juli diesen Jahres baulich im Hotel selbst ein bisschen Ruhe. Und dann geht's im Juli dann weiter für weitere 11 Wochen, dass wir die restlichen Zimmer renovieren werden. Das werden knapp unter 100 sein. Und dann
ist einmal alles renoviert?
Ja, fast. Es gibt noch einen dritten Bauabschnitt. Nächstes Jahr, Januar, Februar, März, da wird die Präsidentensuite und noch 2 weitere Suiten und angrenzende Zimmer gemacht, weil wir uns für die Präsidentensuite ein bisschen mehr Zeit lassen wollten, was die Planung angeht und vom Design her. Da sind wir jetzt aber auch auf der Zielgeraden. Und dann kann man sagen, ist es nächstes Jahr im März dann soweit, dass wirklich alle 221 Zimmer vom Hotel...
Außer das von Udo Lindenberg. Das bleibt, wie es ist. So ist es. Genau.
So ist es.
Ja. Genau. Der Wechsel. Okay, stark.
Genau. Und dann.
Dann baut ihr an einem Spa-Bereich.
Richtig.
Ich weiß es gar nicht, das weiß man immer nicht. Hattet ihr früher einen Pool?
Ja.
Ja, okay.
Ja. Wo? Es gab einen Anbau am Hotel Atlantik. Der zog sich entlang der Straße Alstertwiete.
Ja.
Dort waren Bürogebäude drin, dort war die Warenannahme drin, da waren die 3 Tiefgaragen mit
drin. Das gehörte immer zum Atlantik.
Das gehörte immer zum Atlantik, ganz genau. Und das wurde dann schlussendlich ab September 2024 abgerissen. Das ist eine Fläche von 3300 Quadratmetern, wo die ganzen Gebäude drauf standen. Und auf dieser Fläche wird jetzt eben ein neues Hotel gebaut mit 129 Zimmern. Auf der ersten Etage des Hotels kommt dann der Atlantik Spa wird gebaut. 200 Quadratmeter Gymfläche, eine Damensauna, eine gemischte Sauna, 8 Anwendungsräume, Innenpool, Außenpool, wow. Ruhebereich. Also das wird absolut spektakulär. Und dann werden wir noch 29 Wohnungen bauen. Mhm. Und dieses Projekt soll dann, wie gesagt, im zweiten Quartal 28 abgeschlossen sein. Es passieren aber auch noch im Gebäude vom Atlantik selbst viele Dinge. Also wir werden eine neue Kantine für uns bauen, wir werden eine neue Patisserie bauen, wir werden eine neue Bankettküche, eine neue Frühstücksküche bauen, Spülküche, neue
Was mit dem Festsaal?
Der ist sozusagen davon unberührt, der wurde ja schon sozusagen renoviert und überarbeitet, aber wir haben jetzt momentan, weil du wieder richtig sagtest, wir machen alles im laufenden Betrieb, was für das Team eine große Herausforderung ist und muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, dass was unsere Atlantic Crew da leistet mit den Herausforderungen, die wir naturgemäß haben, das ist wirklich aller Ehren wert, weil im Prinzip kaum Gäste was davon mitbekommen und die Gäste trotzdem wirklich begeistert
sind. Gut, ihr habt den Nachteil natürlich, ihr könnt nur halb so viele Gäste aufnehmen wie sonst, ne? Wenn die Hälfte der Zimmer
renoviert. Genau, in den ersten 10 Wochen war das so. Ja. Jetzt können wir im Prinzip wieder alles ganz regulär anbieten. Im Bereich der Tagung sind wir noch ein bisschen eingeschränkt, eben weil die Baustelle natürlich direkt an den großen Festsaal grenzt. Aber wenn die Baustelle sozusagen dann Feierabend macht, dann können wir durchstarten bauen.
Und dann ist aber dieses Hotel, was dazu kommt, ist halt nicht das Hotel Atlantik, sondern es ist ein eigenständiges Hotel, das auch nicht 5 Sterne haben wird.
Richtig,
sondern
ganz genau. Es wird, das Hotel Atlantik ist ja Franchise-Nehmer bei Marriott und wir sind ja ein Hotel der Autograph Collection. Wir haben ja dann noch 2 weitere Häuser in Königstein-Falkenstein, das Falkenstein Grand und und die Villa Rothschild, auch beides Autograph Collection Hotels. Und dann gibt es ja noch 2 weitere Hotels in Montreux. 1 Fairmont, Fairmont Palace Montreux und auch das Swiss Majestic, was auch Autograph ist. Also war es für uns sehr, sehr naheliegend, dass wir sagen, okay, wir gucken mal, was im Portfolio von Marriott für uns ist. Und wir sind dann alle gemeinsam mal nach München gefahren und haben uns wirklich die gesamte Produktpalette einfach mal angesehen. Und wir sind alle dann irgendwie bei Moxy hängen geblieben. Das ist ja so eine Lifestyle-Marke von Marriott. Sehr hip, sehr trendig, sehr, sehr locker und haben für uns dann festgestellt, dass das der Perfect Match ist, weil St. Georg ist ein sehr hippes, junges, trendiges, diverses Viertel. Wir sind direkt an der Außenalster, wir sind sehr nah am Hamburger Hauptbahnhof. Wir, Atlantik, die prominente Schwester, das muss aus unserer Sicht der Perfect Match sein und deswegen haben wir uns dafür entschieden und es wird dann ein richtig eigenständiges Hotel.
Das auch ein Moxy sein
wird? Es wird ein
ist Moxy.
Okay. Genau, es wird ein Moxy sein. Natürlich wird hinter den Kulissen Überschneidungen geben.
Du wirst auch nicht der Direktor des Moxy sein oder wirst du der Direktor sein auch?
Das werden wir final noch klären, wie es dann aufgestellt ist, aber wahrscheinlich werde ich mit drüber gucken dürfen.
Aber ist dann nicht das Problem, also das Problem ist es ja nicht, aber dann habe ich die Möglichkeit, ich kann eigentlich an derselben Stelle, an der das Atlantik ist, mit der Nutzung wahrscheinlich desselben Spas. Da geht's schon nicht? Okay, also ich kann aber an derselben Stelle jetzt übernachten in Hamburg, an der Außenalster, wunderbar, bester Blick, beste Lage, wahrscheinlich deutlich günstiger.
Wahrscheinlich, ja.
Und das ist aber, letztendlich kannibalisiert ihr euch damit nicht, weil wahrscheinlich die Leute, die zu euch kommen, die kommen, weil sie ins Atlantik kommen, ne?
Richtig.
Günstiger könnte man in Hamburg immer wohnen.
Ja, das geht immer und es gibt ja für alles immer auch Zielgruppen. Mhm. Für jedes Hotel auch. Und Gäste sagen, ich mag das lieber oder ich mag das lieber. Und ein Gast, der sich für das Hotel Atlantik entscheidet, macht das ganz bewusst, weil der Gast weiß, dass damit andere Dienstleistungen einhergehen, andere Services einhergehen, eine andere Großzügigkeit auch von den Zimmern, von den öffentlichen Bereichen, von dem, was mir beim Frühstück geboten wird. Das ist ja dann in einem anderen Hotel, selbst wenn es jetzt vielleicht 100 Meter neben uns liegen würde, wäre es ja am Ende des Tages genau so. Mhm. Und ich glaube, dass das dann schon eine bewusste Entscheidung für die Marke ist und dass die Gäste sich entscheiden eben für dieses junge, vielleicht auch unkompliziertere für manche, etwas more casual, lifestyle-ig. Deswegen glauben wir, ist das der Perfect Match und freuen uns da sehr drauf.
Wobei man immer sagen muss, das finde ich so interessant, wenn man sagt, ja, ist ja viel teurer als andere Hotels. Ich hatte sowohl Thies Sponholz, das ist der Direktor des Fontenay hier, auch schon lange Direktor des Fontenay, glaube ich Gründungsdirektor, ne? Auch das. Ja. Da wird man denken, es ist schwer mit Klaus-Michael Kühne zusammenzuarbeiten. Nee, ist nicht schwer. Liegt dann vielleicht, du hast es vorhin gesagt auch, an demjenigen, der mit ihm zusammenarbeitet. Und auch Ingo C. Peters, die beide sagten, eigentlich müssten die Hotelpreise in Hamburg viel, viel höher sein, als sie sind. Also Thies Sponholz träumte so, ich weiß nicht, wo er da ist, für das Fontenay von einer Rate von 600 Euro. Mhm. davon ist man Hamburg weit entfernt. Ich habe das jetzt mal gehabt, Anfang des Jahres musste ich mal in Hamburg in einem Hotel übernachten, in der Hafen City, und dachte, das wird aber teuer, 110 Euro. Gut, okay. War auch Anfang des Jahres. Ja. Aber wenn man jetzt als Gast ins Atlantik will, wo geht das los?
Derzeit jetzt mit dem neu renovierten Zimmerprodukt werden wir uns bei circa 349, 359 Euro bewegen.
Reden wir über Doppelzimmer?
Einzelzimmer. Einzelzimmer ohne Frühstück. Und perspektivisch wird sich das nochmal anpassen, wenn der Spa dann eben auch da ist.
Okay.
Und ja, was ich habe die Podcasts mit Thies und Ingo auch mir angehört und sie haben vollkommen recht. Ich habe 3 Jahre auch in München gearbeitet und ich sag mal, das Ratenniveau, was wir 2005 bis 2008 in München hatten, da ist Hamburg teilweise jetzt noch nicht mal dran. Es gibt ein paar Ausnahmen, die schon wirklich hohe Durchschnittsraten auch haben. Aber ich glaube, das, was wir in Hamburg bieten, zu dem Preis, in anderen Städten zahlt man da definitiv
mehr. Richtig, also ich habe neulich mal geguckt, war ich auf der Durchreise so in Richtung, selbst so Würzburg oder so. Da bist du schnell mal bei 300-400 Euro. Woran liegt das, dass die Durchschnittspreise in Hamburg so niedrig sind? Auch für die Top-Hotellerie. Wir reden jetzt ja nicht, also das ist klar, Motel One. Aber wenn man dann guckt, dass so ein Motel One oder hast du vielleicht mal auch einen guten 130, 140 Euro, das ist jetzt gar nicht so weit weg von so einem Spitzenhotel. Ne?
Ja, und wenn Messe ist, dann kriegt man das Motel One auch nicht mehr zu dem Preis. Das ist das typische Revenue- und Yield-Management. Warum wir in Hamburg uns da so ein bisschen schwer tun, das ist eine gute Frage. Man stellt das irgendwie lustigerweise immer auch, was du gerade schon mal eingangs sagtest, am Anfang des Jahres immer fest. Hamburg hat so Januar, Februar sind tendenziell so ein bisschen ruhigere Monate. Dann März, ne, haben wir die Internor und jetzt momentan haben wir die Aircraft Expo, nächsten Monat OMR, da passiert dann sehr, sehr viel und dann ist das auch alles wieder in einem soliden Bereich, aber man stellt es leider Gottes immer wieder fest, dass am Anfang des Jahres Menschen zu stark über den Preis verkaufen und das ist so ein bisschen die Herausforderung, weil das, was alles in den Hotels geboten wird und gerade eben dieser persönliche, individuelle Service, das ist das, worum es am Ende des Tages geht und das ist auch das, worüber wir uns definieren und auch von anderen abheben in dem Segment dieser Hotellerie, weil tolle Matratzen haben wir alle, schnelles WLAN haben wir auch alle, gutes Essen, gutes Frühstück, gute Getränke, alles super. Aber eben dieser individuelle Service auf Augenhöhe, der das, was ein Gast sich wünscht oder das, was ein Gast mag, schon im Vorfeld antizipiert oder einfach, dass wir gut zuhören und wissen, was ist der Anlass der Reise etc. pp. Das macht den Unterschied. Und wenn es uns gelingt, eine gute Basis und eine gute Verbindung zu den Gästen aufzubauen, dann ist das so viel mehr wert. Ich sage beispielsweise unseren Sales-Leuten, wenn sie freitags mit einem Kunden telefonieren und der sagt, am Wochenende hat meine Tochter irgendeine sportliche Aufführung oder der Sohn hat irgendein sportliches Event, dann ist meine Erwartungshaltung, dass wir am Montag anrufen und fragen, wie es war.
Okay.
Und das hat ja mit dem Verkauf eines Zimmers, eines Produktes gar nichts zu tun. Aber das ist eine Wertschätzung und das ist eine Aufmerksamkeit, die macht den Unterschied.
Das ist natürlich, und dann das ist natürlich auch die Erwartung, die man dann an solche Hotels hat, wie das Atlantik. Du hast es gerade gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, du hast es gar nicht gesagt, am Anfang gesagt, und ich würde sagen, von wem ich das habe, dass es Menschenexperten gibt, die sagen, mit deinem Wechsel zum in das Atlantik hat die Zeit begonnen, sozusagen die Aufholzeit. Und das ist nicht irgendjemand, das ist Rad checkt ein. Mir fällt gerade der Vorname nicht ein. Carsten Rad ist sehr bekannt für diese Kolumne im Handelsblatt. Und der hat geschrieben, tatsächlich ist es auch genau so geschrieben, dass eigentlich das 4 Jahreszeiten das Atlantik abgehängt hat. Und dass aber diese Aufholjagd begonnen hat mit dem Moment, als du da hingekommen bist, weil er gesagt hat, es lag nicht daran, dass es keine Bereitschaft gab, wieder zu investieren. Es gab auch nicht zu wenig Pläne. Es gab nur den Mann nicht, der dabei war. Ich würde mich jetzt fragen, wo ist denn das Atlantik jetzt gerade? Wo siehst du das Atlantik gerade, wenn man sagt, also das Ziel ist irgendwann wieder auf Augenhöhe mit den 4 Jahreszeiten zu sein. Wo seid ihr jetzt?
Als wir den 115. Geburtstag des Atlantiks am 2. Mai 24 gefeiert haben, da habe ich in meiner Ansprache an die Gäste eine Sache gesagt. Damals hat in meinem Interview Dr. Große Bröhrmann zu mir gesagt, dass sein großer Wunsch es wäre, wenn wir, und wir meine ich unsere Atlantik-Crew, wenn wir es schaffen würden, das Hotel wieder als Nummer 1 in Hamburg zu etablieren.
Was dann übrigens, muss man sagen, gleichbedeutend wäre im Moment mit Nummer 1 in Deutschland.
Ja, theoretisch ja.
Theoretisch.
Und ich habe damals in der Ansprache gesagt, wir haben uns auf den Weg gemacht. Und ich glaube, dass das genau das ist, wo wir sind. Auch möchte ich sagen, das, was mein Vorgänger und auch vorheriges Management und alle vorherigen Mitarbeiter geleistet haben, eben auch in der Zeit der Pandemie und seit Dr. Große-Borremann oder Familie Große-Borremann das Hotel übernommen haben, das ist schon wirklich herausragend. Und wir machen im Moment sehr viel. Wir teilen die gemeinsamen Ziele, wir teilen eine gemeinsame Vision und arbeiten da tagtäglich hart dran. Und ich glaube, es ist halt eben wichtig, dass wir alle darin geeint sind, dass wir alle wissen, worauf wir hinaussteuern. Und ich sage immer, Service Excellence ist das sozusagen, ist unser Fundament, das müssen wir machen. Aber was viel entscheidender ist, ist eben der Umgang miteinander. Und da spreche ich gerne von Human Excellence. Und die Human Excellence ist das, was uns definiert und das, was uns nach vorne bringen wird. Wenn wir als Team geeint sind, füreinander da sind, füreinander einstehen und gemeinschaftlich eben das Atlantik da hinbringen wollen, wo es unserer Meinung nach auch hingehört.
Und wenn man jetzt mal guckt auf diese Rankings, auf die ja viele gucken, da taucht ihr auch auf einmal wieder auf, ne? Also nicht mehr, wo seid ihr da jetzt zuletzt gewesen?
Es gibt ja unterschiedliche Rankings. Es gibt das Große, das Globale und dann gibt es auch einmal die Stadthotellerie, dann gibt es Resorthotellerie und Grand Hotellerie. Und im Bereich der Grand Hotellerie sind wir auf Platz 2.
In Hamburg?
In Deutschland.
Tatsächlich? Okay, krass. Tatsächlich schon wieder auf Platz 2.
Auf Platz 2.
Hinter dem Fährhaushalt.
Das Hotel, das Fährhaushalt ist, glaube ich, nochmal in einer anderen Kategorie. Okay. Zuletzt war dann vor uns der Breidenbacher Hochwild in Düsseldorf, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Und man hat wenn man so mit Leuten spricht, die dich kennen, sagen die, pass mal auf, bei Vedo Valley ist es ganz einfach. Der ist ja, ist das wirklich so, der ist die Ruhe selbst, weil er jetzt nicht so kurzfristig denkt. Also nicht so, wie sagt einer, das musst du dir vorstellen, nicht wie so ein Fußballverein, der sagt, okay, wir brauchen nächste Woche den Erfolg, sondern der denkt wirklich bis 28, 29 und der weiß auch, was bis dahin zu tun ist. Der weiß aber auch, dass er jetzt nicht in Aktionismus und Hektik verfallen muss, weil er muss ja erst 29 das Ziel erreicht haben und nicht schon 27. Ist das gut beschrieben? Oder bist du doch ungeduldig in Wahrheit in dir drin?
Ja, eigentlich bin ich wahnsinnig ungeduldig. Okay. Wenn ich eine Idee habe und die dann mitgeteilt habe, dann bin ich eigentlich schon sozusagen.
Ist sie schon Haken
hinter? Warum haben wir das jetzt noch nicht umgesetzt? Wohlweislich, dass jede gute Idee auch Zeit braucht. Aber ja, es ist natürlich so, dass wir im Management schon wissen, was sind die Pläne für die nächsten Jahre. Und wenn wir das jetzt alles haben, dann bleibt das Hotel ja nicht stehen, sondern dann, ich habe das auch zu unserer Crew neulich schon gesagt, wenn wir dann das zweite Quartal 28 haben, dann beginnt unsere eigentliche Arbeit. Weil dann wurde uns dann was ganz, ganz Tolles dort
hingestellt. Dann gäbe es jetzt keine Ausreden mehr von wegen, der Teppich ist alles old hier, da gibt es nichts mehr. Ist alles neu, alles frisch, genau.
Dann sind's wir. Und wenn da dann was ist, dann können wir das sozusagen auf uns zurückführen. Und da setzen wir aber jetzt auch schon alles dran. Und wir gucken eben, du sprachst an, die 101 Besten, was für uns ein wichtiges Tool ist. Aber bei Marriott ist es auch so, es gibt nach jedem Checkout einen digitalen Fragebogen, der an die Gäste geschickt wird. Und bei Marriott ist eine Kennziffer ganz wichtig, Intent to Recommend. Also wie ist die Weiterempfehlungsrate? Und da liegen wir jetzt beispielsweise, habe ich heute Morgen gesehen, im April liegen wir bei 84%. So der Benchmark für Marriott ist so 80%. Auflaufend aufs gesamte Jahr liegen wir bei 80%. Januar, Februar haben wir ein bisschen liegen lassen. Aber das ist das. Und da gucke ich jeden Tag drauf. Ich lese jedes Gäste Feedback mir durch, das Positive, das Negative und wir bleiben immer am Ball. Und da hast du gerade schon richtig gesagt, Carsten Rath sagt auch immer eins, jede Gastbeschwerde ist eine kostenlose Unternehmenskritik.
So ist es. Und trotzdem ist es immer, trotzdem bleiben die kritischen Sachen bleiben mir immer im Kopf, während du, es können 1000 gute Sachen sein, aber das ist wahrscheinlich euer Business. Ist für dich vorstellbar, du bist ja mit sehr jungen Jahren jetzt in Hamburg da angekommen, also viel mehr gibt es in Hamburg nicht. Interessanterweise gab es ein, zwei, die mir gesagt haben aus der Gastronomie, aus der Hotellerie, die sagen, naja, wenn Ingo C. Peters wirklich mal in Ruhestand geht, und so weit ist das gar nicht mehr entfernt, wenn ich der Inhaber des Vierjahreszeiten wäre, würde ich einfach mal über die Alster gucken und sagen, wie sieht's denn aus? Ist dann vielleicht ein Thema, das man dann besprechen kann, wenn es tatsächlich, wer weiß es. Aber was ich eigentlich fragen wollte ist, kannst du dir vorstellen, das tatsächlich jetzt so zu machen wie er? und am Ende dann derjenige zu sein, der mit plötzlich über 25 Jahre kurz vorm Ruhestand immer noch Hoteldirektor des Atlantik ist? Erste Frage. Und zweite, ist das nicht bei solchen Hotels dann auch eine Voraussetzung dafür, um erfolgreich zu sein, dass da einer ist, der das Gesicht dieses Ladens ist?
Ich beantworte die zweite Frage zuerst. Ja, das ist wichtig. Und was Ingo mit seinem Team dort macht über Jahre hinweg, ist herausragend. Mhm. Absoluter Benchmark. Und ich gucke da sehr gerne drauf und finde das großartig. Und es sind auch sicherlich immer mal ein paar Inspirationen dabei. Von dem her auch im Élysée, 7 Jahre im Élysée gewirkt zu haben, da konnten wir natürlich auch andere Dinge mal machen, wofür wir dann halt einfach Zeit hatten, weil ja, der Direktor halt noch da war.
Genau.
Und ich bin wahnsinnig glücklich im Hotel Atlantik. Ich bin Familie Große Brömmern wahnsinnig dankbar, dass ich dort meinen Job mit den wundervollen Menschen, mit denen ich jeden Tag Zeit verbringe, machen darf. Die Perspektiven, die Projekte, ja, das ist alles ein Stück weit anstrengend, herausfordernd und auch vielerlei Hinsicht neu für mich. Ich scheue mich aber niemals vor Neuem und nehme jede Woche mindestens irgendwie gefühlt an 3 Baubesprechungen teil, bei der Zimmerabnahme mit dabei. Also.
Aber wem mich das erinnert und wem du damit vielleicht mal sprechen kannst, hast du vielleicht auch schon, ist ja Christoph Liebensäuter, der Intendant der Elbphilharmonie, der ja, glaube ich, am Ende 7 Jahre Intendant an der Baustelle war. Und aber natürlich dann, als es fertig war, und so großartig war, keinen Grund sah zu gehen und am Ende jetzt genau in dieser Elbphilharmonie als Intendant in den Ruhestand gehen wird. Ich wünsche dir, es gibt Schlimmeres als das. Udo ist dann über 100, auch das ist ein Ziel von ihm.
Ja, richtig.
Ja. André, ich wünsche weiterhin viel Erfolg und danke dir sehr, dass du heute hier warst.
Vielen Dank, lieber Lars.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just... fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.